Herzlich willkommen bei Fenster zum Leben mit Harald von Kompass GmbH. Meine Botschaft heute: Wer vergibt, heilt auch sich selbst. Wichtig dabei ist mir: Heilung braucht immer auch Zeit. Kürzlich erlebten Anja und ich in der von uns zu diesem Thema moderierten Wachstumsgruppe, wie unterschiedlich und befreiend die Schilderungen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen sein können. Erstaunlich ist, wie unsicher auch Christen die Bedeutung der Begriffe Vergebung, Verzeihen und Entschuldigen verstehen und vor allem auch diese Fragen, die immer wieder auftauchen: Muss ich mich zwangsläufig versöhnen, wenn ich es geschafft habe zu vergeben, oder sind Versöhnung und Verzeihen oder Vergeben zweierlei? Da kann ich nur immer wieder darauf hinweisen, es sind immer zweierlei. Und niemand ist verpflichtet, sich, nachdem er vergeben hat, mit der Person, die ihm oder ihr Schaden zugefügt hat, auch zu versöhnen. Das steht nirgendwo. Und das ist mir auch wichtig, noch zu betonen, dass Vergebung einzufordern ein Missbrauchsverhalten ist. Der Betreffende, der sich entschließt zu vergeben, spürt in seinem Herzen von alleine, wann der Zeitpunkt gekommen ist. Jemand anders hat dazu keinen Zugriff, und wer sich dennoch dazu erdreistet, dies aus welchen Gründen, moralisch oder christlich, einzufordern, sollte sich darüber im Klaren sein, dass er dann zum Täter wird und damit Missbrauch betreibt. Kommen wir nochmal zu dem Thema Vergebung überhaupt. Und was heißt es, wie wichtig das ist? C.S. Lewis war sich der Gefahren bewusst, die daraus entstehen, dass man böse Taten entschuldigt. Trotzdem schrieb er im Jahre 1947, als das ganze Ausmaß des Holocaust langsam in das Bewusstsein der Menschen drang: Es gibt einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Vergeben und Entschuldigen. Die meisten Menschen, so sagt er, geben einfach nicht gerne zu, dass sie etwas falsch gemacht haben. Also versuchen sie, ihre Handlungen zu entschuldigen. Statt um Vergebung zu bitten und einzusehen, versuchen sie, andere Leute dazu zu bringen, ihre Entschuldigungen zu akzeptieren, und hoffen dabei auf mildernde Umstände. Sie möchten dabei, dass man übereinkommt, dass sie nicht wirklich verantwortlich sind. Lewis dahingegen sagt: Wenn man aber nicht wirklich verantwortlich ist, dann gibt es nichts, was einem vergeben werden müsste. In diesem Sinne sind Vergebung und Entschuldigung unvereinbare Gegensätze. Wenn du das hörst, was denkst du dann? Eine vielleicht etwas ungewöhnliche Frage: Wie riecht Vergebung? Wie schmeckt sie? Wie fühlt sich Vergeben an? Hast du eine Vorstellung davon? Wie sind deine Erfahrungen damit? Magst du es ausprobieren? Warum überhaupt Vergebung notwendig ist? Alexander Solzhenitsyn bringt das wahre Problem auf den Punkt, wenn er sagt: Wenn es doch nur wirklich böse Menschen gäbe, die irgendwo heimtückisch böse Dinge täten und unsere Aufgaben lediglich darin beständen, diese Menschen von uns restlichen Menschen zu trennen und zu töten. Aber die Trennlinie zwischen Gut und Böse verläuft immer noch mitten durch das Herz eines jeden Menschen. Und wer will schon ein Stück seines eigenen Herzens töten? Eines möchte ich unbedingt zum Thema Vergebung aus Erfahrung noch mitteilen. Das Schwerste am Vergeben ist, wenn ich aufgefordert bin, mir selbst zu vergeben. Das möchte ich wiederholen, weil es wirklich das Schwierigste für die meisten Menschen ist. Das Schwerste am Vergeben ist, sich selbst zu vergeben. Und ich möchte die Gedanken in den Raum stellen, auch nur zu ahnen, was möglich wäre und aufgrund unserer versteinerten Herzen meist nicht geschieht, führt unweigerlich zu bitteren Wurzeln in unseren Herzen. Ist es nicht so, dass wir, wenn wir verletzt werden, ohne nachzudenken, den Täter verurteilen und damit selber auch wieder zum Täter werden? Vielleicht fragst du dich, ja und was ist mit meiner Rache? Ein chinesisches Sprichwort erklärt dazu Folgendes. Jeder, der sich zur Rache entschließt, sollte zwei Gräber graben. Das, glaube ich, brauche ich nicht zu kommentieren. Aber eins ergibt sich daraus, das hört sich nicht nach einer befreienden guten Lösung an. Rache ist nichts, was neuen Frieden hervorbringen kann. Rache rettet auch keine Beziehungen. Rache ist nur wieder erneute Zerstörung mit erneuten Schmerzen, mit erneuten Schäden. Raya Sehadeb, eine palästinensische Anwältin, die sich für Menschenrechte einsetzte, sagt, dass Jesus diese Logik, die wir normalerweise kennen, auf den Kopf gestellt hat, als er die Menschen dazu aufrief, ihren Feinden zu vergeben. Ihm ging es darum, so sagt sie, dass im Herzen des Opfers keine bitteren Wurzeln entstehen, die den Schaden und den Schmerz nur vergrößern. Denn bittere Wurzeln erzeugen Bitterkeit im Herzen. Und Bitterkeit verändert meine Wahrnehmung. Das Bittere in mir vergiftet dann mein Herz. Eine Betrachtung ohne Bewertung ist mir danach nicht mehr möglich. Ich reagiere in Begegnung mit Verurteilung, anderen Menschen gegenüber als auch mir selbst gegenüber. Meine Verurteilungen folgen den in mir als Reaktion erzeugten Erwartungen, wie Menschen in meinem Umfeld sich verhalten sollten, weil diese von mir vorgegebenen Erwartungen sich nicht erfüllen, führen sie bei mir zur Enttäuschung. Also Erwartungen und Enttäuschung sind die Folge der Bitterkeit. Die Menschen in meinem Umfeld und in meinen Beziehungen, sie können ja meine Festlegungen nicht sehen. Der Prozess in mir spielt sich für sie unsichtbar nur in meinem Herzen ab. Missverständnisse, die dadurch entstehen, erzeugen ständig neue Konflikte in meinen Beziehungen, weil mich auch mein Gegenüber nicht verstehen kann, weil er die Zusammenhänge nicht begreift. Und dann gebe ich Menschen noch keine Gelegenheit, sich zu erklären. Das heißt, ich sperre sie quasi ohne Gerichtsverhandlungen in meinen Schulturm. Ich alleine, so meine Überzeugung, entstanden aufgrund meiner Verletzung und der daraus entstehenden Festlegung, glaube, bin berechtigt, so zu denken und darf so handeln. Als der Verletzte, also als das Opfer, darf ich Staatsanwalt, Anklage und Richter gleichzeitig sein. Und je näher mir die Menschen dann noch stehen, umso größer sind die Schäden in meinen Beziehungen. Stolz und Überheblichkeit steuern ab da mein Denken und Fühlen. Ich bin nicht mehr frei, sondern in mir selber gefangen. Dazu gilt, wo immer ich Menschen verurteile, und das gehört auch für mich selbst, das heißt, wenn ich mich selbst verurteile, kann ich diesen Menschen nicht mehr verstehen. Und wenn ich das mit mir selber mache, fällt es mir auch schwer, mich selber zu verstehen. Wenn ich als Kind bis ca. 10 Jahren nicht gehört, gesehen, geliebt, gelobt, anerkannt, wertgeschätzt wurde, erzeuge ich als Kind in mir, dass diese Ungerechtigkeit, dass man als Kind ja auch nicht verstehen kann, die oben beschriebenen Festlegungen und inneren Schwöre entstehen lassen. Wichtig ist nur, diese inneren Festlegungen wachsen sich nie aus. Die bitteren Wurzeln wuchern weiter. Sie wirken wie ein unbekannter Trojaner im Computerprogramm, der mich steuert. Die Ursache, die mich immer wieder zu erneuten bitteren Wurzeln bringt, ist der damals entstandene Schmerz. Aber er wird von mir nicht erinnert, aber gefühlt. Das Problem ist in mir selbst. Festlegungen und Schwüre können, Gott sei Dank, aufgelöst werden. Wichtig zu verstehen ist, sie sind geistigen Ursprungs, daher auch vollständig nur im Geistigen auflösbar. Methoden, Strategien und Verhaltensdinge helfen dabei nicht, weil sie erreichen unser emotionales Zentrum im Gehirn nicht. Und Heilung dieser Beziehungsstörung ist immer ein Prozess. Und sie kostet Kraft. Ohne Heilung wirken Festlegungen und innere Schwüre bis zu meinem Tod weiter wie fremdgesteuert. Wer diesen inneren, oft jahrelangen Kampf um die eigene Freiheit zur Auflösung meiner eigenen Zerrissenheit durch die Kraft der Vergebung erlebt hat, dass dies möglich ist und wie das geschehen kann, beschreibt die jetzt folgende wahre Geschichte von Pedro. Sie ist von Stief Volke in seinem Buch »Die Hoffnung kommt durch die Hintertür« beschrieben worden. Und Stief Volke hat uns gestattet, dass ich sie mit euch teilen darf. Die Geschichte heißt »Pedro, verbrannt, doch nicht zerstört«. Manche der Geschichten, die ich zu hören bekomme, so sagt Stief Volke, möchte ich oft selbst nicht glauben. Das Böse in uns Menschen kommt in manchen Situationen völlig unvermittelt zum Vorschein. Und die Fratze der Grausamkeit zeigt sich besonders dann, wenn Bekannte sich nicht als Freunde, sondern als Feinde erweisen. Eine solche Geschichte ist die von Pedro, dessen Namen, so sagt Stief Volke, ich geändert habe, um seine Persönlichkeitsrechte zu schützen. Pedros Geschichte ist so schrecklich, dass ich bei guten Freunden erstmal nachfragen musste, ob ich sie überhaupt in diesem Buch erzählen darf. Aber Pedros Geschichte ist auch so schön, weil Gott etwas Besonderes daraus gemacht hat. Aber ich möchte sie vorwarnen. Sie ist nichts für zarte Gemüter. Es war ein Sonntag, wie viele andere Sonntage zuvor, in der Provinz Esmeraldas in Ecuador. Das heiße Klima, der hohe Anteil an afro-ecuadorianischer Bevölkerung und die besondere Vegetation in der Stadt sorgen für ein besonders karibisches Flair. Die Provinz Esmeraldas gilt seit vielen Jahrzehnten als eine der gefährlichsten und dreckigsten Regionen Ecuadors. Da ist es nur gut, wenn man nicht alleine ist. Doch solche Bekannte wie Pedro sie zu dieser Zeit hatte, will keiner von uns haben. Wie an vielen Sonntagen zuvor ging Pedro auch an diesem Sonntag in die Kirche. Er sang christliche Lieder, hörte eine Geschichte aus der Bibel und machte sich nach dem Gottesdienst auf den Weg nach Hause. Es war 14 Uhr, als er kurz vor seinem Zuhause auf eine Gruppe Jugendlicher traf, die ihm gut bekannt waren. Sie waren aus seiner Nachbarschaft. Tausendmal hatte er sie gesehen. Und er hatte auch schon mit ihnen gesprochen. Wenn sie nicht gut drauf waren, war er ihnen auch schon aus dem Weg gegangen. Aber an diesem Sonntag waren sie nicht nur nicht gut drauf, sondern sie waren im wahrsten Sinne des Wortes vom Teufel geritten. Aus heiterem Himmel umzingelten sie Pedro, der gar nicht wusste, wie ihm geschah. Sie wollten ihn nicht zusammenschlagen. Nein, ihr Plan war viel dämonischer. Sie fesselten Pedro, übergossen ihn mit Benzin und zündeten ihn an. Nach ein paar hässlichen Sprüchen liefen sie weg und ließen den brennenden Jungen an Händen gefesselt einfach auf der Straße stehen. Pedro rannte, er rannte um sein Leben, er rannte zum nahen Flussufer und stürzte sich in das dreckige Wasser. Es zischte und die Flammen erloschen, aber sein Körper war nahezu verbrannt. Der Kampf um sein Leben hatte jetzt gerade erst begonnen. Panik brach unter den Nachbarn aus, die Eltern wurden gerufen, ein Krankenwagen musste her. Im Eiltempo wurde er ins nächste Krankenhaus gebracht. Dort waren sie nicht auf eine solche Situation eingestellt. Sie konnten dem Jungen nicht helfen. Also wieder zurück in den Krankenwagen und ab ins nächste Krankenhaus. Aber auch hier konnte dem Jungen nicht geholfen werden. Inzwischen rang er mit dem Tod, seine Organe begannen zu versagen. 65% seiner Haut waren schon verbrannt. Eigentlich das Todesurteil für einen so kleinen und jungen Körper. Schließlich war ein Krankenhaus bereit, die Notversorgung zu übernehmen. Denn ein Organ nach dem anderen drohte zu versagen. Pedro brauchte auch eine Dialyse, also eine Blutwäsche. Gleichzeitig erfolgte ein Notruf in die internationale Gemeinschaft der Hilfsorganisation Compassion. Schnell wurde klar, dass ein sehr großer Geldbetrag nötig war, um alleine die Krankenhauskosten zu tragen. Das kleinere Problem war das, denn zunächst musste erstmal ein Krankenhaus gefunden werden, das sich überhaupt zutraute, die Versorgung zu übernehmen. Das nationale Fernsehen berichtete über diesen brutalen Überfall und die Nachricht verbreitete sich bis in die Regierungskreise. Die Situation von Pedro verschlechterte sich stündlich. Die Menschen, die von diesem Überfall erfuhren, waren zutiefst geschockt. Zu ihnen gehörte auch der damalige Präsident Ecuadors. Er stellte sofort seine Regierungsmaschine zur Verfügung, um den Jungen in die USA zu fliegen. Denn eine Spezialklinik in Boston hatte signalisiert, dass sie Pedro behandeln würden. Dort gab es eine besondere Abteilung für Verbrennungsopfer. Und sie hatten beschlossen, sie wollten alles versuchen, sein Leben zu retten. Aber selbst mit dem neuesten Stand der Technik kamen die Ärzte dort auch an ihre Grenzen. Denn neben der Erstversorgung ging es von Beginn an darum, wie die Verbrennungen mittelfristig geheilt werden konnten. Hauttransplantationen wurden notwendig. Die Kosten schossen innerhalb weniger Tage auf mehrere hunderttausend US-Dollar hoch. Das internationale Gebetsnetzwerk der Partnerländer von Compassion International betete beständig um das Leben des Jungen. Und das Wunder geschah. Von Tag zu Tag konnte ein kleiner Fortschritt festgestellt werden. Sein Zustand besserte sich ganz langsam, aber beständig. Es sollte 3 Monate dauern, bis Pedro sich alleine im Bett aufsetzen und selbstständig essen konnte. Auch konnte die Dialyse, also die Blutwäsche, abgesetzt werden. Aber jede Woche stand eine andere OP an und sein Körper begann langsam zu heilen. Doch während der Körper sich langsam aber sicher erholte, blieb die Seele verletzt. Der Hass versuchte, Besitz von dem Jungen zu nehmen und sich in seinem Herzen einzunisten. Warum war ihm so etwas angetan worden? Was hatte er denn getan, dass er so grausam verletzt worden war? Mehr als einmal wünschte Pedro seine Peiniger dorthin, wo er gerade selbst hindurchging, in die Hölle. Solche unvorstellbaren Situationen im Leben sind sehr schwer zu verstehen. Als ich kurz nach dem Überfall davon erfuhr, so erzählt Stiefvolke, saß auch bei mir der Schock tief. Man muss sich das mal vorstellen, der Junge kam vom Gottesdienst und wurde dann noch auf dem Weg nach Hause überfallen. Und wo war Gott? Bekannte aus der Nachbarschaft hatten ihn hinterrücks überfallen und ihn angezündet. Und wo war Gott? Der Teufel schien Macht über sie bekommen zu haben, denn kein normal denkender Mensch käme jemals auf die Idee, eine solch grausame Tat an einem kleinen Jungen, einem Kind, zu begehen. Und wo war Gott? Erst sehr viel später, sagt Stiefvolke, wurde mir klar, wo Gott war. Er war in der Liebe der Eltern. Er war in den Tausenden von Menschen weltweit, die sich zusammenschlossen, um gemeinsam für den Jungen zu beten und um das Leben des Jungen zu kämpfen. Gott war auch im Herzen eines Präsidenten, der seinen Flieger zur Verfügung stellte. Er war in den Händen vieler Menschen, die über 500.000 US-Dollar spendeten, um die Arzt- und Krankenhauskosten und Medikamente und alles, was dazu gehörte, überhaupt bezahlen zu können. Und er war in der liebenden Fürsorge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kinderzentrums, zu dem Pedro wöchentlich ging. Und er war mit den Ärzten und Krankenschwestern und Pflegern in der Klinik in Boston. Er war mit den Menschen, die Blutkonserven bereitgestellt hatten. Und damit konnte der Junge überleben. Da war Gott. Neben der medizinischen Hilfe war auch eine psychologische Betreuung nötig, denn in Pedros Herzen breiteten sich die Schatten des Hasses immer mehr aus. Auch die Familie hatte zu kämpfen. Es gleicht einem unvorstellbaren Wunder, dass Pedros Schwester einige Monate nach der Tat, während Pedro noch in Boston im Krankenhaus behandelt werden musste, folgende Bitte äußerte: Betet dafür, dass unsere Familie den Tätern vergeben kann. 6 Monate nach der Tat konnte der Junge die Intensivstation verlassen. Doch die Aussichten waren nicht besonders gut. In den folgenden 10 Jahren musste er immer wieder Hauttransplantationen über sich ergehen lassen. Denn, und das wusste auch ich nicht, transplantierte Haut wächst nicht mit. Es erforderte ohnehin schon übermenschliche Kräfte, sich an die einfachsten Funktionen eines Körpers neu zu gewöhnen und sie wieder neu zu trainieren. Zum Beispiel, wie setzt man sich auf einen Stuhl, wenn alles wehtut und die ganze Haut spannt? Monatelang war er überhaupt nicht fähig, sich irgendwie zu bewegen. Jetzt musste alles wieder neu gelernt werden. Sitzen, stehen, gehen. Viele Menschen weltweit beteten für die weitere Genesung, aber auch für die Familie. Im September 2017 gelang es der Polizei, endlich die Bande festzunehmen, die diese grausame Tat verübt hatte. Es waren alles Jugendliche, die dieses Verbrechen begangen hatten. Während sie vor Gericht standen, bat Pedros Schwester erneut darum, mit der Familie dafür zu beten, dass sie den Tätern vergeben können. Das sind Gebete, die angesichts der Grausamkeit der Tat wirklich schwer über die Lippen kommen. Während das Gericht verhandelte, kämpfte Pedro mit seiner inneren Zerrissenheit. Und er? Sollte er etwa auch vergeben? Er schaffte es nicht. Auch nicht, als er nach mehreren Monaten dann endlich zur weiteren Behandlung wieder in seine Heimatstadt verlegt werden konnte. Die nächsten Jahre verliefen den Umständen entsprechend recht gut. Sein Körper erholte sich immer mehr. Pedro war glücklich, mit seiner Familie 2017 in Esmeraldas Weihnachten feiern zu können. Ein Fest, das er nie mehr vergessen wird. Die nächsten Jahre aber wurden körperlich hart. Aber neben den körperlichen Heilungen schritt auch die innerliche Heilung ganz langsam weiter fort. Es war ein sehr langer Weg. Einer der Begleiter auf diesem Weg, so erzählt Steve Volke, war mein Freund Silvio aus Italien. Mehrmals besuchte er Pedro und brachte ihm eines Tages ein besonderes Geschenk mit. Ein Trikot der brasilianischen Fußballnationalmannschaft mit den Originalunterschriften der aktuellen Spieler. Das Foto von Silvio und Pedro bewegt mich noch heute, wenn ich darüber nachdenke, wie der Junge in dem Trikot strahlte. Bei einer Begegnung traute Silvio sich, eine Frage zu stellen, die sehr viel Vorsicht und Einfühlsamkeit erforderte. Es war die Frage an Pedro nach der Vergebung. Pedro brauchte einen langen Moment, um diese Frage klar zu beantworten. Vergebung für die Täter? Nein, das ist zu viel verlangt. Das werde ich nicht schaffen. Pedro hat während der gesamten Zeit mit Gott gerungen. Er hat gehofft, gelitten, Schmerzen ausgehalten, immer wieder mit sich und seinen Gefühlen gekämpft. Aber Vergebung war zum damaligen Zeitpunkt einfach zu viel verlangt. Dabei sollte es aber nicht bleiben, denn die Gemeindeleiter seiner Kirche baten Silvio einfach, geduldig zu sein, und sie sagten ihm, Gott ist bei der Arbeit. Der Tag wird kommen, wo Pedro vergeben kann, sagten sie. Und der Tag kam. Im Jahre 2023 gab es ein Ereignis in Pedros Leben, das alles verändern sollte. Der inzwischen junge Erwachsene bat darum, im Gottesdienst seiner Gemeinde getauft zu werden. Silvio hat mir ein Foto der Taufe gezeigt und ich, so sagte Stiefvolke, konnte förmlich die Energie spüren, die dieses Erlebnis ausstrahlte. Auf dem Bild ist zu sehen, wie Pedro zwischen zwei Gemeindemitgliedern in einem Taufbecken für Erwachsene steht. Das Bild zeigt genau den Moment nach dem Untertauchen, in dem er aus dem Wasser wieder auftaucht. Er reckt beide Arme in den Himmel. Sein Gesicht ist förmlich energiegeladen. Deutlich zu erkennen ist, dass er etwas schreit. Sein Mund ist weit geöffnet. Silvio hat mir berichtet, was Pedro in dem Moment geschrien hat. Und mir stockte der Atem. Auch jetzt bekomme ich Gänsehaut, während ich das hier gerade schreibe. Als er aus dem Wasser auftauchte, hatte Pedro mit fester und lauter Stimme gerufen, Ehre sei Gott, ich vergebe euch. Dieses Bekenntnis markierte den Einstieg in einen Weg der Vergebung. Es war kein leichter Weg, aber Pedro ist ihn gegangen. Heute ist er ein Beispiel für viele Jugendliche, mit denen er über sein Leben spricht. Kirchen laden ihn in ihre Jugendgruppen ein, auch ist er immer wieder in Gemeinden, die mit Compassion zusammenarbeiten. Dort gibt es im Kinderzimmer Unterricht. Dort gibt es im Kinderzentrum Unterricht. Und er erzählt dann seine eigene Geschichte. Die Schmerzen werden immer wieder aufbrechen. Denn auch in Zukunft muss immer wieder Haut transplantiert werden. Aber etwas Entscheidendes ist geschehen. Die Schmerzen und der Hass sind aus seinem Herzen verschwunden. Hier endet diese Folge. Ich möchte nur sagen, Halleluja. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und so du magst, hören wir uns in circa 3 Wochen wieder. Ganz herzliche Grüße von Harald.